Tag zusammen zu einer neuen Ausgabe von Klima und Kohle. Obwohl im Moment das Wetter ja doch eher sommerlich ist, wir hohe Temperaturen haben, müssen wir uns mal die Frage stellen, wie sieht es eigentlich mit dem nächsten Winter aus in Bezug auf die Erdgasversorgung? Jetzt kann man sagen, boah, gerade im Hochsommer angekommen, warum über den kalten Winter nachdenken? Aber wenn man sich die Gasfüllstände anguckt, der deutschen Gasspeicher, könnte man ja zumindest mal die ersten Sorgenfalten bekommen. Und das will ich mir in der heutigen Folge, obwohl wir mitten im Sommer sind, mal angucken. Wenn wir im Frühjahr uns die Situation angeschaut zur möglichen und nicht eingetretenen Gasmangellage, das heißt die Prognosen, die wir hier diskutiert haben, haben alle ziemlich gut gepasst, weil der Restwinter dann im Februar, März doch sehr mild war. Aber die Frage, die man tatsächlich stellen sollte, stellen muss, ist, droht uns vielleicht im nächsten Winter eine Gasmangellage? Und die Frage ist gar nicht so abwegig, denn im Moment sind die deutschen Gasspeicher ziemlich leer. Also wir sind nahe des historischen Minimums. Das historische Minimum war 2021, als wir die Probleme hatten mit der Gasversorgung aus Russland. Und da sind wir im Moment auch sehr nah dran. Und wir müssen eigentlich zügig jetzt anfangen, Gas einzuspeichern. Das passiert im Moment nicht. Das gucken wir uns mal in dieser Folge an, was die Hintergründe sind, was die Straße vor Hormuz damit zu tun hat. Und ob wir uns Sorgen machen müssen, obwohl es gerade sehr heiß ist, ob wir im Winter vielleicht im Kalten sitzen. Gucken wir zuerst auf die Zahlen, machen wir ja gerne hier in der Runde. Die Füllstände der deutschen Gasspeicher im Moment sind sehr niedrig, also 26. Daten wie immer verlinkt in den Shownotes von der GI, also die Aggregated Gas Storage Inventory. Da bekommt man tagesgenau die Daten aller Gasspeicher in Europa. Und man sich da anguckt, wo wir da stehen. Wir waren und das haben wir uns angeguckt, im Februar schon auf einem sehr niedrigen Füllstand. Wir haben so die 20% Füllstand gerade noch erreicht. Wir waren etwas drüber. Wir sind aber gut durch den Winter gekommen. Das war in der Vergangenheit, da hatten wir da schlechtere Phasen. Dennoch müssen wir jetzt, und das passiert dann normalerweise beginnend nach der Heizperiode, im Mai, im Juni, dass die Gasspeicher gefüllt werden. Und wir beobachten im Moment, ja, das passiert, aber sehr, sehr langsam. Die Hintergründe, kann man sich denken, das liegt natürlich primär am Konflikt im Persischen Golf zwischen den USA, Israel und den Angriffen auf den Iran und dann die entsprechenden Gegenreaktionen des Irans dann auf die Golfstaaten, dass die Gaspreise an den kurzfristigen Märkten, wo man Erdgas kaufen kann, relativ hoch waren. Das haben wir auf der anderen Seite gemerkt und jeder hat es gespürt an den Tankstellen, weil dann auch der Benzin- und Dieselpreis nach oben geschossen ist und die Bundesregierung dort entsprechende Maßnahmen mit dem Tankrabatt umgesetzt hat, die dazu geführt haben, dass sich der Benzinpreis wieder etwas abgesenkt hat. Aber bei den Gasspeichern passiert im Moment relativ wenig. Wir haben jetzt gerade eben einen Füllstand, da sind wir so bei knapp unter 40%. Und Ziel ist es, das sind die Vorgaben der Bundesregierung, bis zum 1. November mindestens einen Füllstand von durchschnittlich über alle Gasspeicher von ungefähr 70% zu erreichen. Das haben wir im letzten Jahr, hatten wir das so gerade erreicht. Da waren wir bei 76%, bevor dann Mitte, Ende Oktober die Heizperiode angefangen hat. Das heißt, wir haben über diese Wellenbewegung der Gasspeicher. Also, und da war es ja, man hat das mitbekommen in der Presse und verschiedenen Medien, da ging ja dann irgendwann im Februar die Panik plötzlich los. Naja, jetzt sind wir in der Phase, wie ist es typischerweise im Sommer. Im Sommer sind die Gaspreise in der Regel niedrig und die Unternehmen, die Gasversorger, speichern dann in den Sommermonaten das Erdgas ein, damit es dann im Winter an die Endverbraucher, das heißt in die Industrie und an die Privatkunden, verkaufen können. Naja, und das passiert jetzt im Moment gerade nicht so richtig. Also wir sind, wie gesagt, im Moment knapp unter 40%. Das ist sehr nah dem historischen Minimum, was wir haben. Das kann einem schon ein paar Sorgenfalten bereiten. Wir müssten halt viel schneller einspeichern. Ja, warum passiert dies? Im Moment scheint ja der Iran-Konflikt gelöst zu sein. Das bedeutet also, die Hoffnung besteht, dass jetzt die Straße von Hormuz wieder verhältnismäßig sicher befahren werden kann. Im Moment muss jetzt geprüft werden, gibt es dort Minen, also Seeminen, die dort gelegt worden sind, die dann Schiffe beschädigen könnten. Da beteiligt sich auch die Bundesregierung mit der Bundeswehr vor Ort, um dort Fahrwege freizumachen, damit die Schiffe entsprechend fahren können. Das Verhalten, was wir beobachten, dass unsere Gasspeicher, ist relativ normales Marktverhalten. Warum? Wie gesagt, der Gaspreis ist hoch im Moment, und der Gaspreis perspektivisch, gibt ja verschiedene Märkte, wir kennen das von den Strommärkten, gibt ja diese Kurzfristmärkte, wo ich dann heute Gas kaufen kann. Ich kann auch schon heute Gas für einem halben Jahr oder in 2 Jahren kaufen. Diese sogenannten Terminmärkte, nach dem Strom gibt es ja ähnliche Märkte. Im Moment ist es so, dass der Gaspreis heute höher ist als in einem halben Jahr. Was bedeutet das für die Gasversorger? Kann man sich selber denken, ich kaufe ja heute kein Produkt teuer ein, was ich dann in einem halben Jahr für einen niedrigen Preis verkaufen müsste. Vor allem, weil dann auch meistens langjährige Lieferverträge vorliegen. Das heißt, da kann man nicht sagen, gut, dann ist der Preis einfach höher. Gucken wir uns mal im Detail an, was das tatsächlich bedeutet. Die Frage, die wir vielleicht vorher mal klären wollen, ist diese Lage, ist die jetzt wirklich problematisch aus einer technischen Sicht? Sie ist physikalisch beherrschbar. Also wir haben es gibt keine Entwarnung, es gibt auch keinen Grund zur Panik. Denn es ist problemlos machbar, diese Gasspeicherfüllstände auf die notwendigen Füllstände bis zum Beginn des Winters aufzufüllen. Wir haben halt viele Importe, primär aus Norwegen. Da bezieht Deutschland ja so knapp die Hälfte der Erdgasimporte kommen aus Norwegen. Wir beziehen Erdgas aus den Niederlanden, aus Belgien, und wir haben Flüssiggas aus den Vereinigten Staaten. Tatsächlich ist das meiste Flüssiggas, was wir in Deutschland oder in Europa importieren, kommt aus den Vereinigten Staaten. Dazu kommt auch noch, dass der Gasverbrauch in Deutschland strukturell gesunken ist. Also wir sind im letzten Jahr waren wir so knapp, also rund 13% unter dem Mittelwert des Gasverbrauchs von Zeitraum 2018 bis 2021. Hat verschiedene Gründe, sicherlich dann eher mildere Winter. Die wirtschaftliche Gesamtlage Deutschlands macht natürlich dort auch, spielt da auch eine Rolle. Das sollte man nicht verkennen. Wenn es der Wirtschaft nicht gut geht, sinkt zwangsläufig auch der Energieverbrauch. Die Bundesnetzagentur sagt auch, also Versorgungslage ist stabil, es droht keine Mangel, also die Wahrscheinlichkeit, dass wir eine Mangellage bekämen, das droht eher nicht, die Wahrscheinlichkeit ist sehr gering. Aber dennoch müssen wir sagen, es besteht ja ein Grund zur Sorge, denn wir haben einen sehr niedrigen Startpunkt gehabt. Ja, wir waren jetzt im Winter auf dem niedrigsten Füllstand bei knapp 20%. Das ist immer noch handelbar, aber das ist schon kritisch. Das heißt, wir kommen aus einem sehr tiefen Tal, müssen entsprechend natürlich viel Gas einspeichern. Und wenn wir langsam befüllen oder zu langsam befüllen, haben wir nicht genug Puffer für einen kalten oder einen langen Winter. Wir gucken uns gleich mal ein paar Prognosen an, die es da gibt. Das INES, die Initiative für Energiespeicherung, die haben sich das auch angeguckt. mit einem Kaltszenario, die sagen, wenn wir so weitermachen, wie wir es im Moment machen, also langsame Befüllung und dann der steile Abstieg in den Wintermonaten, weil der Winter sehr kalt wird, dann würden wir die Speicher leerlaufen. Warum? Was ist das Grundproblem? Woran müssen wir denken, wenn wir uns das anschauen? Ja, wir haben halt, also wir kriegen natürlich kontinuierlich Gas geliefert, also aus Norwegen, Niederlanden etc. Allerdings ist es so, dass in den Wintermonaten der Verbrauch, den wir haben, die Zulieferung deutlich übersteigt. Und zwar geht es da wirklich um Terawattstunden. Wir können theoretisch roundabout pro Tag, also im Bereich von Terawattstunden pro Tag einspeisen. Das ist kein Problem. Die maximale, im Englischen ist dann die Injection Capacity, also was können wir maximal ansprechen, das wären sogar 4,3 Terawattstunden am Tag. Also so viel kriegen wir dann tatsächlich nicht. Wenn es in Deutschland kalt ist, ist es in Mitteleuropa kalt, dann ist es auch meistens in ganz Europa kalt. Das heißt, der Bedarf ist natürlich hoch. Im Moment speichern wir so eine halbe bis eine ganze Terawattstunde ein. Das reicht aber nicht. Wir kommen aus noch niedrigem Niveau. Im Mai waren es was deutlich unter einer halben Terawattstunde, die wir pro Tag eingespeichert haben. Und wir kommen halt auch aus einem Niveau, also wir hatten tatsächlich im April und selbst im Mai Tage, wo wir mehr rausgezogen haben aus den Speichern, als wir reingeführt haben. Das heißt, wir haben relativ lange auf einem konstanten Level gearbeitet. Das lag natürlich insbesondere an dem Iran-Konflikt. In den Wintermonaten ist es so, dass wir dann in einen Netto-Export rutschen. Das heißt also, wir speisen zwar noch oder wir können noch einspeichern, das ist aber nicht viel, aber wir ziehen halt relativ viel raus und abhängig von den Außentemperaturen, davon hängt es maßgeblich ab, sind wir bei bis zu 3 Terawattstunden. Das heißt, wir müssen also, um Deutschland mit Gas zu versorgen, einmal die Industrie, die hat aber Sommer wie Winter einen verhältnismäßig konstanten Bedarf, der liegt halt, wie gesagt, so bei 1,5 Terawattstunden. Und dann kommt der Wärmebedarf dazu für die Privathaushalte, fürs Gewerbe, für die Industrie. Das macht summa summarum, ja, wenn es draußen warm ist oder es im Winter noch angenehm mild ist, sind wir so bei 1,5 Terawattstunden, die wir rausziehen. Es kann aber mal raufgehen bis 3,5 Terawattstunden. Und um diesen Bedarf zu decken, wie machen wir das? Ja, das holen wir aus den Speichern. Das ist ja die Idee dieser saisonalen Speicher. Die Diskussion, wie gesagt, kennen wir ja aus dem Stromsektor. Jetzt ist natürlich die Frage, und klar, wir können heute nicht prognostizieren, wie der Winter wird, vor allem, wer denkt im Moment gerade an den Winter, aber man kann natürlich trotzdem mal Szenarien aufmachen, auf Basis von historischen Daten. Wo geht die Reise hin? Was könnte passieren? Ist die Lage wirklich problematisch? Also, das Ines-Kaltszenario sagt mit den Wetterdaten von 2010, wir haben im Zeitraum Januar bis März 2027 eine Unterdeckung von 20 Terawattstunden. Das heißt, wir haben an einzelnen Tagen, können wir den Verbrauch nicht decken. Ich habe selber jetzt mal mein Modell, was ich Anfang des Jahres mal gebaut hatte, nochmal fortgeführt, jetzt die historischen Stände wieder eingepflegt und geguckt, wenn wir einen milden Winter haben, milder Winter war zwar der Winter 23, 24, dann ist alles gut. Also dann kann man davon ausgehen, wir erreichen jetzt bis zum 1. November als Stichtag einen Speicherwüschstand von roundabout, sagen wir mal 80%, so Pi mal Daumen, das sind jetzt die Prognosen, die der Algorithmus bei mir ausgespuckt hat. Und wir rutschen dann runter auf irgendwas so zwischen 30% und 40%, so sagen wir mal 35% Speicherfüllstand. Bei einem milden Winter wäre alles gut. Hätten wir einen kalten Winter, das war der Winter 2017, 2018, der war deutlich kälter, dann würde kann man jetzt gucken, wie weit kriegen wir die Speicher aufgefüllt, schaffen wir unsere 70%, davon ist auszugehen, das haben wir im letzten Jahr auch geschafft, schaffen wir vielleicht sogar 75%, aber dann würden wir auf einen Füllstand rauslaufen bis Ende der Heizperiode, dass wir bei unter 20% wären. Da wird immer noch nichts passieren. Wir hatten keine sogenannte Gasmangellage. Diese Gasmangellage, das nochmal als Erinnerung, besagt ja, dass wir in dem Fall einzelne Verbrauchseinheiten nicht mehr versorgen würden. Das wäre zuerst die Industrie, die dann nicht mit Erdgas versorgt werden würde für industrielle Prozesse. Oberste Priorität natürlich die kritische Infrastruktur, Krankenhäuser etc. Und natürlich dann die Wärmeversorgung der Haushalte. Das wird zu Hause nicht kalt. Das vielleicht mal so als kleine wichtige Zwischeninformation. Nein, zu Hause geht die Heizung nicht aus. Aber dennoch, wir würden also bei so einem kalten Winter, da wird es dann schon kritisch werden. Und wenn wir jetzt in einen sehr kalten Winter kämen, das kann man sich im Moment nicht so richtig vorstellen und will sich das vielleicht auch gar nicht so richtig vorstellen, aber wenn wir sagen, wir sind nochmal deutlich unter dem kalten Winter von 2017-18, dann droht eine Gasmangellage. Dann rutschen wir auf einen Füllstand, der mathematisch bei 0% wäre. Da können wir dann auch nicht mal ebenso schnell gegensteuern. Das heißt, wir haben so ein bisschen eine Wette, und das ist dann der nächste Punkt, wetten die Konzerne auf einen milden Winter. Das heißt, was ist das Geschäftsmodell normalerweise von den Gasversorgern? Im Sommer billig einkaufen, im Winter teuer verkaufen. Jetzt hat aber der Iran-Krieg dazu geführt, dass im Sommer die Preise deutlich hochgegangen sind. Also wir haben beobachtet, von Tagen hat sich der Preis fast verdoppelt. Hat sich jetzt wieder ein bisschen normalisiert und wird sich jetzt, so ist natürlich die Hoffnung, der Wunsch, auch noch weiter stabilisieren. Aber wissen tut man es natürlich nicht. Vor allen Dingen, dadurch, dass wir jetzt von einem sehr niedrigen Speicherniveau kommen, wir bekämen nochmal ein Problem, wenn jetzt in den nächsten Wochen oder Monaten nochmal ein bestehender oder auch ein neuer globaler Konflikt auftritt, der die globalen Lieferketten stört und im schlimmsten Fall die globalen Energielieferketten. Denn, also Straße von Hormuz, ich habe ja gerade gesagt, das Flüssiggas, das wir in Deutschland und Europa haben, kommt primär aus den Vereinigten Staaten. Aber wir sagen ja, was interessiert uns denn in Europa dann die Straße von Hormuz? Ja, durch die Straße von Hormuz fahren die großen Transportschiffe mit dem Flüssiggas und natürlich auch mit dem Erdöl hauptsächlich in Richtung Asien, also China, Japan, Südkorea etc. Wenn diese Verbindung jetzt nach China und Japan gestört ist, müssen diese Länder, weil sie rohstoffarm sind, beziehungsweise einen hohen Bedarf haben, also Japan hat quasi gar keine eigenen fossilen Ressourcen mehr, Südkorea ähnlich, die müssen ihre fossilen Energieträger, Kohle, Öl und Gas, zu fast 100% importieren. Und dann kaufen die auf dem Weltmarkt, insbesondere natürlich in den Vereinigten Staaten. Die reiben sich die Hände, weil sie sagen, ach, neuer Nachfrager, wunderbar, können Preis ein bisschen erhöhen, machen wir noch Cash. Das führt aber dann dazu, dass natürlich dann das Flüssiggas aus den USA nicht nach Europa geht, sondern nach Asien geht. Und das betrifft uns dann natürlich auf diesem Wege indirekt. Ja, die Konzerne, die, ja, also wetten schon darauf, dass jetzt sich die Preise wieder verbessern. Im Moment ist es so, 26, dass dieser sogenannte Spread, also der Unterschied zwischen Sommerpreis und Winterpreis, ist invertiert oder negativ. Also ist ungefähr so 2 Euro pro Megawattstunde. Das heißt also, wenn ein Gasversorger jetzt Gas kauft und im Winter verkauft, eine Megawattstunde gespeicherter Energie in dem Erdgas, macht er 2 Euro Verlust. Das heißt, es ist wirtschaftlich für einen Gasspeicherbetreiber nicht sinnvoll einzuspeichern, weil er mit dem Einspeichern einen Verlust macht. Das kann ja jeder nachvollziehen. Warum soll ich jetzt teuer einkaufen, wenn ich später mit Verlust verkaufen kann? Das machen die nicht. So, jetzt ist die Hoffnung, dass natürlich das Ende des Iran-Konflikts dazu führt, dass die Preise sich normalisieren. Wir können diese Wette gewinnen. Einfach milder Winter, habe ich gerade schon gesagt. Das könnte passen, wenn wir es jetzt schaffen, so gerade mal die 70% Mindestfüllstand zu erreichen. Wir gucken uns gleich noch an, was passiert, wenn wir den nicht erreichen würden. Das kann funktionieren. Im Moment gibt es aber noch keine Anreize. Also man sieht bei Auktionen, es gibt im Moment keinen, der da zuschlägt. Also ein Füllstand über 70%, der ist ja von der Bundesregierung vorgegeben, also als Mindestwert. Da müssen wir jetzt dann mal so langsam, aber sicher aus dem Quark kommen, um es mal etwas polemisch darzustellen. Wir haben es 21 Jahre geschafft, das ist immer so das Referenzkrisenjahr, weil das so der niedrigste Stand war im Zeitraum seit 2011. Und da sind wir auch durch den Winter gekommen. Und da ist noch natürlich zu sagen, da hatten wir damals diese Flüssiggasterminals nicht, die uns jetzt zur Verfügung stehen, die damals die ehemalige Ampel-Bundesregierung auf den Weg gebracht hat. Das heißt also, diese Kapazitäten zur zusätzlichen Befüllung unserer Gasversorgung, die hatten wir nicht. Aber im Moment, also läuft, ist das Hochlaufen der Speicher zu langsam. Das wird echt sehr, sehr knapp. Von daher, man muss schon den Markt, die Marktpreise beobachten. Frage ist natürlich, wie wahrscheinlich ist es, dass es die Gaspreise im Winter niedriger sind als jetzt? Das ist wahrscheinlich, also die Terminmärkte sagen, das sieht ganz gut aus. Und auch die langfristige Prognose deutet darauf hin, dass der Gaspreis sich weiter verringern wird. Das liegt einfach daran, dass wir global den Ausbau von Flüssiggaskapazitäten sehen. Das heißt also nur die Förderung, die Herstellung oder die Bereitstellung von Flüssiggas und dann entsprechend dann der Transport mit großen Flüssiggastankern. Jetzt ist durch diesen Iran-Konflikt, insbesondere in Katar, einiges an Flüssiggas-Terminal-Kapazität zerstört worden. Das führt natürlich dann dazu, dass auch von dort weniger Flüssiggas wieder auf die globalen Schiffsrouten gesetzt werden kann. Muss man mal beobachten. Und wie ich ja gerade sagte, große Gefahr ist, wenn jetzt in den nächsten Wochen oder Monaten nochmal ein irgendwie auch immer gearteter globaler Konflikt ausbricht. Also ob das jetzt dann doch nochmal der Iran ist, weiß man nicht. Die ist ja erstmal eine wackelige Einigung, die dort zwischen den Vereinigten Staaten und dem Iran geschaffen worden ist. Das kann gut gehen, das kann auch schief gehen. Man weiß auch nicht, droht vielleicht irgendwas im südchinesischen Meer. Konflikt zwischen der Volksrepublik China und Taiwan, droht jetzt gerade nicht, dass da irgendwelche Konflikte entstehen. Aber man weiß es nicht, die Spannungen sind hoch. Oder bricht an ganz anderer Stelle nochmal irgendein wie auch immer gearteter Konflikt aus. Die Politik von der einen oder anderen Großmacht ist da sehr erratisch im Moment. Na, und dann hätten wir ein Problem, weil unsere Speicherfüllstände dann natürlich nicht ausreichen, wenn es dann wieder zu einer Unterbrechung der Gasversorgung käme von Flüssiggas, die Preise wieder steigen, dann kriegen wir in Deutschland ein Problem. Eine weitere Beobachtung ist dann auch noch, wir haben ja nun mal eine sehr große Speicherkapazität in Deutschland, die ist für europäische Verhältnisse, wir sind ja zentraler Nutzer von oder Bereitsteller von Gas, wir sind Transitland von Gas und das ist schon, so richtig voll sind unsere Speicher nicht, aber gesehen, vor allen Dingen, wenn man sich die Einzelspeicher mal anguckt, die GIE hat entsprechende Daten ja wirklich für jeden einzelnen Speicher in Europa. Also wer da sich reinklickt, kann genau sehen, wo wir stehen. Ja, und die Speicher, insbesondere in Bayern, das sind sogenannte Porenspeicher. Auch da nochmal zur Erinnerung, was sind Porenspeicher? Das sind ehemalige Erdgasfelder, wo wir das Erdgas rausgefördert haben. Die nutzen wir jetzt als Speicher. Das heißt, dort pressen wir unter hohem Druck das Erdgas wieder in die tiefen, porösen Gesteinsschichten und können es dann wieder rausholen. In Norddeutschland haben wir hauptsächlich Kavernenspeicher, das sind so alte Salzstöcke, da kann man relativ gut und schnell das Gas ein- und ausspeichern. Das sind schnellere Speicher. Die Speicher in Bayern, das sind sehr träge Speicher. Das sind wirklich diese saisonalen Speicher, die im Moment praktisch leer sind. Also Schmidhausen ist praktisch leer, Wolfersberg hat einen Füllstand von so rund 5%. Es gibt auch noch aktuell Diskussionen einzelner Gasspeicherbetreiber in Bayern, diese Speicher komplett stillzulegen. Wie würde man das machen? Bei diesen Porenspeichern haben wir ja damals diskutiert. Gibt es einmal dieses Arbeitsgas, das ist das, was rein und raus kann. Und was immer noch mit drin ist, ist sogenanntes Kissengas. Das Kissengas braucht man in diesen Porenspeichern, damit dort die Porenstruktur erhalten bleibt, damit kein Grundwasser eindringt in die Poren. Denn sobald Grundwasser eindringt, das heißt also, ne, das Gas sorgt für einen Gegendruck, dass das Wasser nicht eindringt. Wenn das Grundwasser eindringen würde, wäre dieser Porenspeicher für also unwiederbringlich zerstört. Und es gibt immer Überlegungen, einzelne Speicher in Bayern stillzulegen, weil sie einfach nicht hinreichend rentabel sind. So, Bayern hat diese Porenspeicher, die sind halt träge. Da können wir nicht mal eben schnell viel Gas reinschieben. Wir können auch nicht schnell Gas rausholen. Das sind wirklich so die Grundlast. Ne? Kennen wir aus der Stromdiskussion, das ist halt der Grundlast. Weitere Herausforderung ist, wir haben halt in Norddeutschland unsere Speicher, wir haben in Süddeutschland die Speicher. Und in Süddeutschland ist aber der primäre Industriestandort oder die Industriestandorte Deutschland. Das heißt, also, wenn dort Methanbedarf herrscht, die bayerischen Speicher leer sind, müssen wir aus Norddeutschland das Gas nach Süden bringen. Das geht aber nicht so einfach. Wir haben eine bestimmte maximale Transportkapazität, wie viel Gas wir aus dem Norden Deutschlands in den Süden pumpen oder bringen können. Also die Großspeicher Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen, klar, die versorgen erstmal die Region, aber die können auch Bayern versorgen, aber nicht mit unendlicher Menge, die wir pro Tag da durchschieben können. Die Gasrohre sind entsprechend natürlich limitiert. Wir haben eine hohe Gasabhängigkeit der Industrie, insbesondere in Süddeutschland, in Bayern. 40% der Haushalte heizen mit Gas und die Industrie hat ungefähr 26% des bayerischen Gasbedarfs. Wir haben also eine doppelte Abhängigkeit. Auf der einen Seite, ne, Speicher in Bayern sind leer, das heißt, eine Eigenversorgung ist im Moment nicht möglich und damit natürlich kritisch. Wir haben eine Abhängigkeit Süddeutschlands von den Importen über das Verbundgasnetz und der Süden Deutschlands hat natürlich Verbindungen in die Nachbarländer, insbesondere nach Österreich. Es gibt den österreichischen Großspeicher Haidach. Das ist der zweitgrößte Speicher in Mitteleuropa, der vor allen Dingen Bayern versorgt. Na, jetzt hat aber Österreich gesagt, weil auch die natürlich gucken müssen, wie kommen wir an eine sichere Gasversorgung. Die haben per Gesetz gesagt, Haidach, der Großspeicher Haidach in Österreich, ist eine kritische Infrastruktur. Und in dem Fall gilt, wenn es zu einer Gaskrise käme, erstmal die nationale Versorgungssicherheit vor einer europäischen Solidarität. Würde also bedeuten, wenn wir in eine Gasmangellage in Europa rutschen würden, durch einen globalen Konflikt, whatever, würde Österreich sich ja natürlich erstmal selbst versorgen. Kann man ein Stück weit sogar nachvollziehen, da hört dann der europäische Gedanke leider auf. Das ist einfach so. Ja, dann ist natürlich die Folgefrage, wenn der Markt es offensichtlich im Moment nicht schafft, die Speicher zu füllen, muss dann nicht der Staat eingreifen? Jetzt kann ich wieder Christian Kammler zitieren. Der Markt regelt alles. Im Moment ist der Markt, ja, kaputt ist er nicht, denn der Markt funktioniert. Der Markt sagt, zu teuer mache ich nicht. Aber so können wir nicht agieren. Im Moment wird diskutiert, brauchen wir in Deutschland auch eine strategische Gasreserve. Wir sehen ja, wie abhängig Deutschland von fossilen Ressourcen immer noch ist. Ja, beim Öl hängen wir davon ab. Es gibt aber eine Erdölbevorratung, dass wir 90 Tage Vorräte vorhalten in Deutschland. Das gibt es beim Gas nicht. Wir haben keinen strategischen Gasspeicher oder keine strategische Gasreserve. Das wird im Moment diskutiert. Frage ist natürlich jetzt, wie viel Gas müsste man in so eine strategische Gasreserve einspeichern? Das Bundeswirtschaftsministerium unter Ministerin Reiche sagt, ja, so 10% der Kapazität, das könnten wir machen. Das wäre eine Möglichkeit. Wären Kosten, die liegen so in der Größenordnung zwischen 1,5 und 1,5 Milliarden Euro, die man dafür bräuchte. Darauf kommen nur so gute 150 Millionen Euro pro Jahr an Betriebskosten. Diese Reserve würden jetzt aber nicht für 26, wäre erst dann ab 27 wäre diese Menge möglich. Das INES sagt, Ja, da müssen wir mal mindestens die dreifache Menge einspeichern, damit auch wir dort einen 90-tagigen Totalausfall der Norwegen-Lieferung. Kann ja mal passieren, dass uns Norwegen kein Gas liefert, aus welchen Gründen auch immer, sicherlich nicht geopolitische, sondern irgendwelche technischen Gründe, dass wir so einen 90-tägigen Ausfall von insbesondere den norwegischen, das macht ja so rund die Hälfte der Gasversorgung aus in Deutschland, kostet im ersten Jahr zwischen 2 und vielleicht sogar 4 Milliarden Euro. Die haben wir ja nicht, die Diskussion über den Staatshaushalt kennen wir ja. Der BDEW, also der Bund der Deutschen Energie- und Wasserwirtschaft, quasi der Lobbyverband der Energiewirtschaft, sagt, ja, wir müssten das staatlich finanziert machen, so eine strategische Reserve. Denn das Problem ist ja, sobald der Staat eingreift, haben wir eine Marktverzerrung. Dann haben wir plötzlich einen Player mit, in Anführungszeichen, unendlich Geld. Denn das oberste gesellschaftliche Ziel muss natürlich sein, Gasversorgung sicherstellen. Und wenn ihr dann kauft, kauft ihr auch zu jedem Preis. Darauf kann man natürlich auch wetten. Da hilft der Blick nach Frankreich, weil die Franzosen einen Weg gefunden haben und die französischen Gasspeicher sind so halb so groß wie die deutschen in Summe. Die haben ein anderes Modell gewählt und gefunden, was ziemlich gut funktioniert. Und zwar sagt die französische Regierung, also es gibt so ein Auktionsmodell, das also dann die Gasspeichermengen auktioniert werden, das heißt, man kann darauf bieten. Im Moment haben wir in Deutschland das Problem, das Risiko eines Verlustes ist zu hoch. Was die französische Regierung macht, ist, es gibt ein sogenanntes Erlösausgleichmodell. Bedeutet, dass die französische Regierung garantiert mal einen Mindestpreis. Das heißt also, wenn man mal guckt, was muss man mindestens einnehmen oder verdienen an dem Gas. Der französische Staat garantiert einen Mindesterlös für die Betreiber. Und es gibt eine Mindestbefüllpflicht. Aber der französische Staat, die Regierung, nimmt quasi das Risiko, bei zu hohen Preisen irgendwie auf den Verlusten sitzen zu bleiben. Umgekehrt sagt der französische Staat, wenn ihr aber dann im Winter durch den Verkauf des Gases, was wir euch abgesichert haben, bei dem wir das Risiko abgesichert haben, plötzlich sehr viel Geld verdient, dann kassieren wir mit. Also die Kosten werden umgelegt dann auf die Gasnetzentgelte. Auch das kennen wir ja vom Strom. Umgekehrt, wenn jetzt die Gasversorger Gewinne machen, wir kennen das in Deutschland unter dem Begriff der Übergewinnsteuer, werden auch dort die Gewinne zurückgeführt und Preise gesenkt. Das heißt, man sagt, der Deal ist, wenn es ein hohes Risiko gibt, das Risiko decken wir euch ab, aber wenn ihr Gewinn macht, dann partizipieren wir dabei und senken dann die Preise für die Endkunden. Und das funktioniert tatsächlich. Und zwar seit Jahren beobachten wir in Frankreich, dass die Gasfüllstände zu Beginn der Heizperiode bei rund 95% liegen. Die Gasspeicher sind zu Beginn der Heizperiode voll. Gut, jetzt hat Frankreich eine etwas andere Heizstruktur als Deutschland. Da setzen viele auf Strom durch die Kernkraft, die natürlich bereitsteht. Aber dennoch, also es gibt hinreichend große Mengen an Gasspeicher und auch Gasbedarf in Frankreich. Auch da, wie gesagt, nochmal der Hinweis auf die Aggregated Gas Storage Inventory der GIE. Also Frankreich kriegt das hin mit diesem Konzept. Und da können wir sagen, ja, wenn das doch da funktioniert, das ist doch super. Da, lass uns das doch übertragen, denn in Frankreich gibt es quasi keine Diskussion einer vermeintlichen Gasmangellage. Ja, also man muss da so einen Mittelweg finden. Der Versuch einer staatlichen Unterstützung, aber marktgerecht. Ja, das heißt, was kann man machen? Man kann also entweder dieses französische Modell machen oder man kann entsprechende strategische Reserven schaffen. Die muss man natürlich dann erstmal teuer bezahlen. Und auch diese strategischen Reserven, wenn man diesen Weg wählen würde in Deutschland, das haben wir nicht, dann wäre die Konsequenz, dieses Gas wird aber wirklich erst dann angefasst und verteilt, wenn wir in einer Gasmangellage sind. Das heißt, es wird nicht einfach nur normal verkauft, sondern das ist wirklich nur für den absoluten Notfall. Was also zusammen, was bedeutet das jetzt konkret für den nächsten Winter? In einem normalen, milden Winter kein Problem, alles safe. Selbst wenn wir jetzt mit dem Einspeichern des Gases nicht hinterherkommen, das kriegen wir hin. Bei einem kalten Winter droht uns eine Unterdeckung. Das wird aber primär erstmal zu Preisspitzen führen. Das heißt, das Gas würde teuer, nicht für den Endkunden, weil wir ja normalerweise dann langfristige Verträge haben, erstmal für die Gasversorger. Die würden aber natürlich perspektivisch diese höheren Einkaufspreise an die Endkunden weitergeben. Das heißt, worauf kommt es jetzt an? Worauf müssen wir schauen? Das können wir heute noch nicht machen. Dann müssen wir noch ein paar Monate warten und trotzdem jetzt voran machen beim Einspeichern. Also, wie entwickelt sich das Wetter? Kalter, ein langer Winter wäre ein Hauptrisiko. Dann kriegen wir ein Problem. Dann sitzen wir hier in unserer kleinen, gemütlichen Podcast-Runde im Dezember, Januar, Februar nochmal hier und diskutieren nochmal die Gasmangellage. Also ein Thema, was ja irgendwie von außen auf mich eingekommen ist, aber was ich wirklich spannend finde, mal zu betrachten, weil ich ja sonst eher in der Stromsektor unterwegs bin. Also wirklich spannend. Zweiter Punkt, der wichtig ist, hält der Deal, die Vereinbarung in der Straße von Hormuz, Iran, Vereinigte Staaten, was macht Israel? Was ist mit der Versorgung in Katar? Ras Laffan ist dort die Raffinerie. Das sind so 17% der katarischen LNG-Kapazität. Wie schnell wird das repariert? Und wie sieht der Befüllungsgrad der deutschen Gasspeicher am 1. November aus? Also 70% wollen wir haben. Es wäre aber ganz gut, wenn wir ein bisschen mehr hätten, denn wenn wir nur knapp über dieser gesetzlichen Mindestgrenze von 70% sind und der Staat dann wirklich eingreifen würde, dann wird A, das Gas verteuern und B, würden wir in Richtung einer drohenden Gasunterversorgung kommen. Was müssen wir also als Fazit festhalten? Es besteht weiterhin kein Grund zur Panik. Das heißt, jetzt im Sommer sich von dem Winter zu fürchten, aus der Zeit sind wir eigentlich raus. Aber wir fahren mit einem wesentlich kleineren Sicherheitspuffer in den nächsten Winter rein. Das heißt, wir hängen stark von günstigen Witterungsbedingungen ab und wir hängen davon ab, dass es in der Geopolitik nicht wieder zu Verwerfungen kommt. Das heißt, die Bundesregierung muss sehr genau beobachten, das tut sie ja auch. Das ist halt nicht so, dass man sagt, ja komm, wir gucken Ende September nochmal auf die Zahlen, sondern das wird kundelig gemacht. Die Bundesnetzagentur hat das im Blick, die Bundesregierung hat das im Blick. Wichtig ist jetzt nicht, dass wir ein zentrales Problem mit den leeren Speichern, sondern wir haben ein gestörtes Marktsignal und eine regionale Schieflage in der Befüllung, dass die bayerischen Speicher leer sind, was wir beides aber politisch und auch technisch lösen. Es ist genug Erdgas auf dem Weltmarkt vorhanden. Das ist gar kein Problem. Selbst wenn wir in Deutschland sagen, jetzt müssen wir mal deutlich mehr einspeichern. Das Gas ist verfügbar. Das ist ganz wichtig. Von daher kann man sich immer selber die Frage stellen, was findet man jetzt besser? Will man diese All-Inclusive-Lösung, dass der Staat diese strategische Reserve anschafft, vielleicht sogar ähnlich wie beim Erdöl für 90 Tage. Das wird teuer, das bezahlen wir am Ende natürlich wieder mit Steuergeld, was an allen Ecken und Enden fehlt. Oder schaffen wir einen attraktiven Markt? Fragen wir nochmal bei unseren Freunden in Frankreich nach, wie man das umsetzen kann. Wir haben die Beispiele aus Europa, dann lass uns das doch machen. Das ist doch eigentlich ein ganz gutes Ziel und dann laufen wir auch kein Risiko. Aber Stand heute, beobachten ja kritische, panische Reaktion heute, das ist nicht notwendig.